Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglichst, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB. Let's do it!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete dich reich und vor allen Dingen zu einer neuen Powerhost-Folge. Wir haben frisch reingestartet, haben schon ein paar Powerhosts interviewt und wirklich jeder hat ein individuelles Business, hat doch irgendwie eine andere Richtung, die er geht. Und heute habe ich Philipp hier bei uns in der Runde. Zusammen mit Roman werden wir mit ihm darüber sprechen, was er in der Kurzzeitvermietung aufgebaut hat. Und dabei sprechen wir vor allen Dingen über das Thema Co-Hosting. Aber bevor wir jetzt zu tief reinstarten, würde ich sagen, Philipp, vielleicht ein paar kurze Einführungsworte zu dir. Also wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Wie bist du überhaupt zur Kurzzeitvermietung gekommen? Und dann starten wir in die Folge rein.
Hallo ihr beiden, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein, auch wenn auf die Ferne. Ich bin 30 Jahre alt, lebe in Hamburg und bin auf das Thema Kurzzeitvermietung gestoßen durch einen Freund von mir, mit dem wir ursprünglich eigentlich das mal als GbR betreiben wollten im Arbitrage. Mhm. Das hat dann leider nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Dann habe ich mich aber weiter mit dem Thema befasst und bin dann so zu dem Thema Co-Hosting gekommen, was mittlerweile auch ganz gut läuft. Aber die Details können wir ja gerne später nochmal besprechen. Zu mir selbst vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich habe ein Fachabitur gemacht, habe dann im Handwerk quasi gearbeitet, war relativ schnell in der Führungsposition, habe dann noch einen technischen Fachwirt hinterhergeschoben, weil ich mir dachte, okay, ich will noch ein bisschen höher. Hat auch alles ganz gut funktioniert und habe ich auch erfolgreich abgeschlossen, hatte gute Position, habe dann aber über die Zeit gemerkt in verschiedenen Jobs, dass es nicht das ist, was mich erfüllt, also dass ich schon gerne was Eigenes machen möchte und bin dann deswegen Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit gegangen und jetzt mittlerweile auch voll selbstständig.
Mhm. Ja, sehr cool. Danke auf jeden Fall mal für die Vorstellung. Was ich immer voll spannend finde, jetzt auch von dir zu hören, viele haben die Situation, dass sie beruflich eigentlich ganz gut situiert waren, sage ich jetzt mal, also gute Ausbildung, einen guten Job hatten, eben sei es im Konzern oder bei den Mittelständler oder wo auch immer und vielleicht auch gutes Geld verdient haben, dass es aber dann im Endeffekt gefehlt hat. So war es ja auch bei mir damals. Und da würde mich vielleicht jetzt noch interessieren, hast du auch jetzt vor der Kurzzeitvermietung andere Sachen ausprobiert gehabt mit Selbstständigkeit neben dem Job? Und wie hast du dich da sozusagen vorgetastet? Also du hast wahrscheinlich ganz normal parallel zum Job gestartet, oder?
Genau, das war tatsächlich 2022. Da habe ich ein Nebengewerbe gegründet und habe angefangen mit Affiliate-Marketing, also allgemein Online-Marketing. Da habe ich mal einen Online-Shop gebaut, habe Empfehlungsmarketing gemacht und solche Geschichten. Bin da aber relativ schnell von wieder weggekommen, weil da einfach eine schwierige Zeit in meinem Leben war, sage ich mal, und ich da nicht mehr genug Kopf hatte, um das Thema weiter zu betreiben. Das war aber so für mich der Einstieg in diese Online-Welt, ins Online-Business, in die Selbstständigkeit. Und das mache ich ja jetzt quasi auch noch in der Form mit euch. Aber das Hauptgeschäft ist wirklich die Verwaltung der Ferienwohnungen, was dann final richtig angefangen hat ab Dezember 23.
Mhm. Okay, spannend. Und dann hast du auch angeschnitten, dass du eigentlich Arbitrage machen wolltest, also das Rent-to-Rent-Modell, und dass es dann aber nicht dazu gekommen ist. Was waren da die Gründe dafür oder wie ist es jetzt letztendlich gelaufen, dass du dann Co-Hosting gemacht hast?
Es war so, dass ein Freund von mir mich angesprochen hat, weil er dich halt auf den sozialen Medien gesehen hat und dachte, ey, geiles Geschäftsmodell, mit wem kann ich das machen? So, und dann hat er mich angerufen, hat gesagt, Philipp, du bist ein geiler Typ, hast auch das Mindset, in diese Richtung zu gehen. Hast du nicht Bock, dass wir gemeinsam da was aufziehen? Okay. Haben wir dann gemacht, ein paar Gespräche geführt. Wir haben das Kennenlerngespräch mit Roman, das hat uns super gut gefallen. Und wir haben uns nach relativ kurzer Zeit dann auch dafür entschieden, den Weg mit euch zu gehen. Haben dann den Kurs gemacht. Und dann bin ich aber kurz danach, nachdem wir den Kurs gekauft haben, bin ich nach Südostasien für 3,5 Monate. Das heißt, in der Zeit ist nicht wirklich viel passiert. Danach wollten wir wieder angreifen, haben ein bisschen Akquise gemacht, haben aber ehrlich gesagt mehr drüber geredet, als ins Tun zu kommen, so ungefähr. Und dann hat er leider festgestellt, dass es für ihn zeitlich nicht mehr passt, weil er war Vollzeitangestellter plus eine Selbstständigkeit, die er schon hatte. Und meinte, hey, ich kriege das leider nicht unter einen Hut, da müssen wir uns leider wieder trennen. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt hast du aber das ganze Know-how aus dem Kurs und willst da auch was draus machen, weil du Bock drauf hast. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie kann ich denn damit Geld verdienen, ohne ein großes Kapitalinvest zu haben. Weil, wie gesagt, ich war in Südostasien, hatte noch nicht genug Zeit gehabt, mir das Geld wieder anzusparen. Und genau, habe dann deswegen das Thema Co-Hosting entdeckt, auch dann entsprechend über euch. Und wusste, dass da einfach das Risiko geringer ist, weil ich kein hohes Kapitalinvest habe. Klar, Tools und so, das gehört alles irgendwie mit dazu. Aber das ist nicht so hoch am Anfang. Und dann wollte ich mir erstmal mit diesem Co-Hosting einen gewissen Cashflow aufbauen, um dann zukünftig auch Arbitrage beispielsweise zu betreiben oder richtig die Objekte zu kaufen und dann weiter zu vermieten. Genau, so ist es dann zum Co-Hosting gekommen.
Ja, sehr cool, super spannend. Da sieht man ja letzten Endes auch wieder so, es gibt immer Veränderungen im Leben. Also man sagt erst, okay, komm, lass zusammen reinstarten. Und dann sagt der eine, oh, ich will doch nicht mehr, passt bei mir zeitlich nicht. Aber dass man dann halt eben sagt, hey, ich mache weiter, ich adaptiere für mich. Das ist ja auch wirklich, wo ich sage, okay, das ist unternehmerisch ganz wichtig, so zu handeln, weil es gibt immer wieder gewisse Punkte, die eben, ja, sage ich mal, eine neue Handlung oder eine neue Denkweise erfordern. Du hättest ja auch einfach sagen können, ja, nee, klappt jetzt nicht, jetzt habe ich meinen Partner nicht mehr, jetzt mache ich auch nichts mehr. So, da gibt es bestimmt auch einige Leute. Deshalb finde ich richtig cool, wie du durchgezogen hast. Du hast ja schon gemeint, Dezember 23 ging es los. Jetzt haben wir August 24, also noch nicht ein Jahr später. Wo stehst du aktuell? Also was hast du jetzt innerhalb der letzten Monate so geschafft im Co-Hosting?
Eingestiegen, genau, bin ich im Dezember. Da habe ich direkt das Glück gehabt, sage ich mal, dass ich einen Betreiber kennengelernt habe auf einer Veranstaltung, der das schon seit mehreren Jahren macht und hatte 11 Objekte in seinem Bestand in Berlin, Mannheim, Potsdam und Leipzig, also ein bisschen verstreut. Und da bin ich direkt quasi ins kalte Wasser gesprungen und habe mit 11 Objekten gestartet, ne? Ich habe erstmal nur mit der Gästekommunikation und den Gästebewertungen gestartet. Und habe jetzt mittlerweile übernehme ich wesentlich mehr Teilbereiche dieses Co-Hostings, aber noch nicht das Komplette, ne, weil das halt seine Systeme sind, die er vorher schon etabliert hatte. Und ich bin da dann dazu gestoßen. Diese 11 Objekte, genau, dann haben wir im März, also beziehungsweise auf einer Veranstaltung, wo ich dann im November war, hatte ich auch noch andere Geschäftspartner kennengelernt, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite. Mittlerweile haben wir da 6 Objekte zusammen an den Start gebracht von Beginn März. Genau, das waren Objekte, die im Bestand waren von, also das war der Eigentümer, der diese Objekte Langzeit vermietet hat und dann auf das Kurzzeitvermietungsthema gestoßen ist und gedacht hat, alles klar, geil, da ist ja viel mehr Umsatz zu holen. Und dann haben wir uns tatsächlich bei dieser Veranstaltung kennengelernt. Und er hat gesagt, Philipp, du bist genau der Mann, den ich brauche, ne? Also ich habe keine Zeit dafür, ich würde es aber gerne in Hände geben. Und da haben wir uns einfach gefunden. Das war einfach, ja, Schicksal in der Form. Und genauso wie du gesagt hast, manchmal gibt es solche Situationen im Leben. Entweder ergreift man die Chance oder man lässt sie halt liegen. Ich habe sie ergreift. Und das war bis jetzt genau die richtige Entscheidung. Und genau, im März haben wir dann ein Objekt an den Start gebracht. Das war über in der Lüneburger Heide das erste Objekt. Und dann haben wir im Mai und Juni 3 weitere Objekte da an den Start gebracht, auch parallel, zeitgleich. Und jetzt haben wir im August die ersten 2 Objekte in Büsum. Und genau, dadurch sind das quasi 6, die ich von Anfang an mit aufgebaut habe. Und der andere Geschäftspartner hat jetzt auch noch 5 weitere Objekte dazu geholt. Also sind es jetzt insgesamt 22 geworden, innerhalb von, ja, 8 Monaten.
Ja, mega. 22 Objekte in 8 Monaten. Ich würde sagen, das ist nur möglich im Co-Hosting. Das macht das Co-Hosting wahrscheinlich auch so attraktiv, weil man so schnell eben skalieren kann. Ich glaube, was
Absolut.
sich fragen im Co-Hosting, wie, was sind da die Investkosten? Also was musst du aktuell an Kosten tragen? Weil im Vergleich zum Arbitrage kann ich jetzt schon mal sagen, ist es weniger, aber man fragt sich halt wahrscheinlich nie viel weniger.
Ja, im Grunde genommen sind es die Toolkosten, die man hat als Co-Host, weil es geht dann quasi um den Channel Manager. Es geht um die Vermarktung, also welche Plattform nutze ich, wo Monteurzimmer etc. Da gibt es ja dann feste Gebühren, die man zahlt oder auch die Gebühren auch über Airbnb. Das sind ja auch gewisse Kosten, die für einen Co-Host dann da entstehen, auch wenn das im Endeffekt vom Umsatz nachher runtergeht. Kosten wären unter anderem auch die Reinigungskraft, aber das ist ja beim Arbitrage das Gleiche, entweder eine Reinigungskraft oder halt ein Dienstleister. Ich arbeite an verschiedenen Standorten mit verschiedenen Konstellationen auch tatsächlich. Was habe ich denn noch für Kosten? So Verbrauchsmaterialien, das gehört noch zu den Kosten mit dazu. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon fast gefühlt, weil das ist wirklich ja, das Setup, ne? Also nicht das Setup der Wohnung, sondern das Setup dieser ganzen Inserate und des Channel Managers und Price Labs, ne? Also jetzt oder allgemein ein Pricing Tool. Ich nutze Price Labs, habe ich jetzt mal vorweggenommen. Genau. Und diese Struktur dahinter, damit, also alles, womit ich arbeite, sozusagen, alles, was am Laptop ist, das sind so meine Kosten, die ich habe. Und ich habe halt keine Miete, ich habe keine Nebenkosten, ich habe keine Schäden, die ich persönlich finanziell regulieren muss. Ich muss mich darum kümmern, also ich muss sie koordinieren und natürlich für Ersatz sorgen, aber es ist nicht mein Kostenfaktor. Genau, das ist so der Unterschied, würde ich sagen, zum Arbitrage. Ja.
Ja, was mich auch noch kurz interessieren würde zum Aufbau, du hast erzählt, dass du eben Einheiten mit aufgebaut hast als Co-Host und der andere, also der erste Partner, so wie ich es verstanden habe, hatte schon die Einheiten so am Laufen und der andere hat praktisch mit dir zusammen das dann aufgebaut. Wie hast du da mitgearbeitet, in welchem Umfang? Weil du ja als Co-Host jetzt zum Beispiel nicht vielleicht die ganze Einrichtung selber gestaltest und auch komplett selber kaufst. Wie ist das abgelaufen dann?
Und zwar ist ja sein Eigentum gewesen. Und wir haben erstmal mit einem dieser Objekte gestartet. Und bevor wir damit gestartet sind, hat er mich darum gebeten oder ich habe ihm das angeboten, hat gesagt, Markus, pass auf, ich mache jetzt mal eine vernünftige Standortanalyse, damit wir gucken, was haben wir überhaupt für ein Potenzial in dieser Gegend. Lohnt sich das, deine langzeitvermietete Wohnung jetzt umzunutzen in eine Ferienwohnung? Was versprechen wir uns beide dadurch? Was können wir erreichen? Okay, dann habe ich diese Standortanalyse, Wettbewerbsanalyse, so wie ich es von euch gelernt habe, habe ich das alles gemacht. Und konnte ihn dann, sind ganz gute Zahlen rausgekommen und er hat sich dann darüber gefreut und hat gesagt, alles klar, Philipp, komm, lass uns mal starten. Wir machen das einfach mal. Und dann haben wir angefangen, also die Konzeption allgemein, da war ich gar nicht so sehr involviert, sage ich mal. Also die ganze Einrichtung haben tatsächlich die geplant, haben sie bezahlt. Ich bin nur mit hingefahren und habe aufgebaut, aber das hätte ich eigentlich auch nicht machen müssen. Das war so ein Goodie und von mir, weil auch erstes Projekt von Anfang an mit dabei sein. Ich weiß einfach mal, wie funktioniert das? Wo sind tatsächlich die Schwachstellen oder was fällt einem auf, wenn man selbst da in Aktion ist? Genau. Und dann habe ich denen da quasi mitgeholfen, kostenfrei, weil ich einfach auch dachte, okay, umso schneller die Wohnung am Start ist, desto eher kann ich Geld verdienen. Ne? So und genau, deswegen habe ich da mitgeholfen, aber von der Einrichtung her hatte ich eigentlich nicht wirklich damit was zu tun. Mein Job beginnt dann ja eigentlich erst, wenn das Objekt fertig eingerichtet ist, fotografiert werden kann und online gehen kann. Dann ist ja eigentlich die richtige Arbeit, die für mich als Co-Host beginnt.
Ja, voll. Nee, also ist super spannend. Also wir können mal kurz zusammenfassen. Als Co-Host keine Investkosten, nur operative Kosten, die entstehen, wobei man da aber auch sagen kann, die ganzen Tools und so weiter, die kann man natürlich auch monatlich kündigen, wenn ich das entsprechende Abo abschließe. Und eine Reinigungskraft fällt nur an, wenn man auch wirklich mitverdient hat. Deshalb muss ich natürlich halt meinen Paketpreis ordentlich kalkulieren. Vielleicht noch kurz dazu, Philipp, hast du unterschiedliche Pakete, die du deinen Kunden anbietest oder sagst du, hey, ich habe jetzt nur ein Standardpaket, friss oder stirb, oder wie verhandlungsbereit bist du da eigentlich mit den Eigentümern?
Sehr, ehrlich gesagt. Also am Anfang bin ich eingestiegen mit einem Leistungskatalog, den ich erstellt habe. Also ich habe mir selbst drei Pakete, also ich habe alle Aufgaben als Co-Host aufgelistet und habe diese in drei Pakete verpackt. Ne? Paket 1 dann mit, ich glaube, 15%, Paket 2 waren 22 und das dritte dann 28 oder so. Genau, und mit diesem Leistungskatalog bin ich halt in die Außenwirkung gegangen, ne? Und habe mit den Leuten kommuniziert und meinte, hey, wenn du das und das haben möchtest, können wir drüber sprechen, dass wir das von Paket 3 in Paket 1 mit reinziehen oder so, ne? Also ich bin da maximal flexibel gewesen, um einfach meine ersten Gastgeber zu finden, für die ich tätig sein kann, ne? Und das möchte ich auch an der Stelle nochmal dazu sagen, das ist gar nicht so sehr fixiert, die Verträge, ne? Also das ist ein Dienstleistungsvertrag oder ein Verwaltungsvertrag in der Form. Und alle Aufgaben eines Co-Hosts können da besprochen werden, ne? Also es gibt teilweise Gastgeber, kenne ich auch, die einen Teil davon selbst übernehmen möchten, die gar nicht alles abgeben möchten. Ne, bei mir ist es so, die sagen, Hands-off-Mentalität, mach du mal gerne alles, was ums operative Geschäft geht und schick uns am Ende das Geld. Und am liebsten wollen wir so ungefähr gar nichts davon hören. Ne? Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da die Verträge zu gestalten, mit einem Fixum, mit einer Provision vom Umsatz oder. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da die Verträge mit den verschiedenen Geschäftspartnern oder Gastgebern gestalten kann.
Total. Also ich finde es auch wichtig zu wissen, dass man nicht nur einmal sein Angebot aufsetzt und dann Friss- oder Stirb-Mentalität macht, sondern wirklich flexibel im Austausch mit den Leuten braucht. Und wie du sagst, einfach schaut, was braucht wer und wie kann ich mich daran anpassen. Weil letzten Endes geht es ja darum, man will zum Abschluss kommen. Egal, ob es jetzt erstmal das Paket ist oder das Paket oder vielleicht ein ganz anderes, was du dir gar nicht ausgedacht hast, sondern hauptsächlich geht es darum, erstmal den Deal zu closen, Fuß in der Tür und dann gibt es wahrscheinlich Nachverhandlungen, wenn es sein muss.
Nee. Ja, genau. Lustigerweise kam gerade so zu diesem Bereich, wie das Ganze vertraglich ja aufgestellt wird und wie transparent man dann auch miteinander ist, gestern eine Frage bei uns im Live-Call. Und da war nämlich das Thema oder das Bedenken von der Person, dass wenn man Co-Hosting macht, man ja im Prinzip auch ja bescheißen kann, entweder der Eigentümer dich oder natürlich du auch den Eigentümer, aber zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, die Zahlen oder so, wenn irgendwas unterschlagen wird, ne, wenn der Eigentümer selber irgendwie Zugriff auf den Kalender hat oder so. Wie ist das bei euch geregelt bisher? Weil ich persönlich denke, dass man das alles genauso wie im Rent-to-Rent einfach transparent miteinander kommunizieren muss und ordentlich eben miteinander sprechen muss. Aber genau, vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, wie es bisher bei dir so war.
Ja, klar, gerne. Da wo ich ins Geschäft mit eingestiegen bin, da habe ich dann einfach vollen administrativen Zugriff bekommen für Smoobu und konnte dann entsprechend da alles machen. Bis auf die Preisgestaltung mache ich das auch. Ja, also die Preisgestaltung macht er tatsächlich noch selber, läuft ja aber auch weitestgehend automatisiert über Tools wie Priceless. Mhm. Ne? Da muss man ja nicht unbedingt jedes Mal tätig werden. Bei den sechs neuen Objekten, haben wir das so gemacht, dass ich das alles aufgesetzt habe. Und dann habe ich den Zugang gegeben, also für die Einsicht. Ne? Also die können jetzt nicht da irgendwas bearbeiten, die können aber sehen, okay, wann welcher Gast, wie viel verdienen wir dadurch und genau, wie viele Personen sind es etc., ne? Diese Gästeinformationen. Und ich bin auch transparent, ehrlich gesagt. Ich bin sehr transparent, weil ich finde, das ist ein faires Geschäft. Meine Firma heißt auch Philipp Herrmann Haus Verwaltung und fair mit, so wie das Englische
geschrieben. Ah, wie cool. Ich,
ja, genau. Also ich vor kurzem tatsächlich abgeändert. Ich finde das wichtig, ehrlich miteinander umzugehen. Ich bin selber ein sehr ehrlicher Mensch und das merke ich auch bei meinen Geschäftspartnern gegenüber, sonst wären wir diese Beziehung wahrscheinlich nicht eingegangen. Ja. Dass ich einfach offen mit meinen Zahlen kommuniziere. Ich meine, das ist deren Geschäft, die haben irgendwo das Invest getätigt, das ist deren Eigentum oder was auch immer, das, was sie sich da schon aufgebaut haben. Und jetzt legen sie es in meine Verantwortung, damit gut zu wirtschaften. Und das ist natürlich auch mein Ziel, für alle Parteien das Beste daraus zu erwirtschaften. Und deswegen versuche ich auch maximal transparent da zu sein und die nicht auszunehmen oder so, weil das macht ja macht für mich, finde ich, keinen Sinn, weil ich will ja mit denen gemeinsam weiter wachsen. Warum soll ich denen das Geld aus der Tasche geben, damit die dann nachher nicht wachsen können und dann stagniere ich ja auch eventuell, ne? Also, weil das ist ja so eine Korrelation. Genau. Ich meine, wenn meine Geschäftspartner Bock haben zu skalieren und weitere Objekte aufzubauen, dann brauchen sie das Kapital. Und da brauchen sie mich im Rücken sozusagen, um das alles nachher zu betreiben. Und das geht so Hand in Hand. Deswegen, nee, also ich bin da völlig transparent.
Ja, ich finde das auch wichtig. Und man will ja nachhaltig etwas aufbauen und jetzt nicht nur schnell Cash irgendwie jemand über den Tisch ziehen, weil wie du sagst, letztendlich will man langfristig zusammen was aufbauen und da ganz klare, gute Kommunikation sollte da die Grundlage sein und dann natürlich auch die Transparenz. Ich meine, man kann sich ja auch gegenseitig Zahlen einzig gewährleisten. Es gibt ja Ansichtszugänge bei den gewissen Portalen. Dann kann jeder da reinschauen und weiß ganz genau, wo aktuell der Umsatz der Unterkunft steht. Also daran sollte es ja auf jeden Fall nicht scheitern. Aber klar, auf jeden Fall wichtiger Punkt. Viele Leute denken da so, ja, okay, dann kann ich da mein eigenes Süppchen machen und dann drehe ich halt mal ein paar Zahlen. Aber ich denke halt so, allgemein sollte man im Business immer gewisse Werte vertreten und da auch drauf achten.
Ja. Ja, also genau, um den Punkt abzuschließen, ich habe auch eben gestern im Live-Call gesagt, ich sehe es überhaupt nicht kritisch, weil auch im Rent-to-Rent-Modell, egal welche Konstellation man jetzt fährt, sollte man von Anfang an immer mit seinem Geschäftspartner irgendwo transparent sein. Man geht ja auch nicht hin und sagt, ich möchte da privat einziehen und kurz vor Vertragsabschluss sage ich dann, oh, ich möchte Kurzzeitvermietung machen. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht professionell und bestimmt wird man nicht vertrauenswürdig wirken auf den potenziellen Partner. Und wie du sagst, Philipp, genauso möchtest du ja auch behandelt werden. Genauso möchten wir auch als Geschäftspartner behandelt werden. Und deswegen ist das immer das absolute A und O, dass man gewisse Werte vertritt, aber vor allen Dingen natürlich auch dann dafür einsteht und das durchzieht. Und deswegen hier natürlich genauso.
Deshalb schönes Schlusswort zu diesem Themenbereich. Deshalb gehen wir mal zum nächsten, was mich auch interessiert. Philipp, wie sieht aktuell dein Alltag aus? Also was machst du von Aufstehen bis zum Schlafen gehen am Business?
Ja, also aktuell beziehungsweise bis vor kurzem war ja die Setup-Phase für diese zwei neuen Objekte in Büsum. Das heißt, es sind viele Aufgaben, die ich vielleicht gar nicht unbedingt im Vorfeld planen kann, sondern oftmals das, was aus dem Tagesgeschäft raus entsteht, sage ich mal. Wenn ich morgens aufstehe, dann checke ich eigentlich natürlich erstmal mein Handy und gucke, okay, hatte irgendein Gast jetzt über die Nacht irgendein Problem? Gibt's da, die Reinigungskraft hat sich gemeldet oder, ist krank geworden? Das kann alles passieren. Ne? Also erstmal checken, okay, ist die Welt noch in Ordnung da draußen? Sind alle Gäste zufrieden und passt es? Und dann starte ich quasi in den Tag, gucke, was für Aufgaben anfallen. Aufgaben könnten sein, quasi die Koordination der Reinigungskräfte, Akquise, ne, weil ich betreibe, also ich verlasse mich nicht nur auf die Portale, dass die das super für mich vermarkten, was natürlich gut funktioniert. Ich bin aber gerne Herr der Lage und deswegen versuche ich selbst auch Kunden daran zu bringen und das habe ich auch schon erfolgreich geschafft, teilweise echt ganz geile Verträge über ein halbes Jahr abgeschlossen. Sehr gut, ja. Genau, und dann genau, Akquise, jetzt in der Setup-Phase ist es halt so, dass man erstmal die ganzen Portale bespielen muss. Also man muss ja überall die Inserate, man muss überall die Texte erstellen, die Bilder muss man schießen, etc. Ne? In dieser Setup-Phase ist halt echt immer relativ viel zu tun. Das ist aber nur für einen begrenzten Zeitraum, bis dann wirklich alles steht. Mhm. Nachher wird das Stück für Stück optimiert. Und diese Optimierung gehört dann beispielsweise auch zu meinem Tagesgeschäft, dass ich denke, okay, wo müssen wir eventuell Verbrauchsmaterial nachbestellen? Wo könnten wir vielleicht noch einen zusätzlichen Tisch oder Stuhl oder eine zusätzliche Lampe oder gebrauchen? Wie könnte man das verbessern, um einfach den Gästen noch einen besseren Aufenthalt zu gewähren? Mit der Reinigungskraft bin ich relativ viel Austausch, wenn da immer mal was anfällt. Dann ja, die Inseratspflege würde ich einfach auch sagen. Ne? Also, dass man guckt, okay, wo kann ich nochmal vielleicht am Text ein bisschen was feilen oder mit der Preisgestaltung, in welcher Phase sind wir gerade? Dann checke ich den Markt aus und gehe aufs Portal und gucke, okay, wer ist denn jetzt momentan fürs nächste Wochenende noch in meinem Wettbewerb? Wer ist schon alles weggebucht, so ungefähr? Und um dann meine Strategie dahingehend auszurichten. Das läuft ja aber ziemlich gut auch über Priceless, ehrlich gesagt. Genau, solche Sachen halt, ne? Und Akquise momentan relativ viel, weil wie gesagt, die neuen Objekte, da habe ich immer Bock, die gleich voll zu kriegen. Ich meine, jetzt im Sommergeschäft läuft es wirklich gut, aber ich will jetzt schon die Vorarbeit leisten für die Winterzeit, wo ich weiß, dass die Auslastung wahrscheinlich nicht so hoch sein wird, weil an gewissen Standorten ist es schon sehr saisonal geprägt, jetzt gerade an der Nordsee. Da werden wir das wahrscheinlich merken. Und da versuche ich schon mal proaktiv die Monate dann später abzudecken.
Genau. Ja. Auch wichtig, dass man das macht, dass man da nicht in so ein saisonales Loch reinfällt, weil ja, man hat vielleicht in der Nebensaison nicht so hohe Gewinne, aber immerhin kommt dann ein bisschen was rum. Das ist natürlich besser als nichts. Du hast ja gesagt, Philipp, Berlin, Lüneburger Heide, Büsum, noch andere Standorte. Also es sind ja viele verschiedene Standorte. Und du fährst jetzt wahrscheinlich nicht überall rum. Also du machst das alles von zu Hause, da wo du bist oder halt von unterwegs. Funktioniert das für dich soweit gut? Weil ich mir okay, wenn ich mich ja um diese Objekte kümmere, dann muss ich ja auch irgendwie mehr vor Ort sein. Aber eigentlich ist es ja das Gleiche wie im Arbitrage.
Genau, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich kann das alles remote steuern. Also egal, wo ich bin. Ich könnte in Spanien, oft in Thailand oder hier zu Hause sitzen, in meinem Homeoffice. Ich brauche eigentlich nur eine Internetverbindung, ein Handy, wenn ich unterwegs bin und einen Laptop, damit man mal vernünftig was bearbeiten kann. Ansonsten läuft das alles relativ remote, weil wir ja natürlich, wie wir es von euch gelernt haben, pro Standort immer unsere Systeme haben. Also wir haben Leute vor Ort, die das für uns regeln. Ne? Wir haben entweder einen Dienstleister, eine Reinigungskraft, wir haben natürlich Handwerker vor Ort. Und genau, deswegen funktioniert jeder Standort für sich selbst. Klar wird das alles zentral irgendwo bei mir gesteuert, aber ich muss da nicht häufig hinfahren. Also ich mache das selbst einfach aus persönlichen Gründen, um einfach mal zu gucken nach ein paar Monaten, okay, wie sieht die Wohnung aus, wo sind eventuell Schäden oder keine Ahnung was, um einfach mal zu schauen, okay, wie läuft's wirklich, läuft's gut oder wie sieht das eigentlich noch aus? Aber ich müsste es theoretisch nicht machen. Ich mache das eher so zur eigenen Kontrolle, sage ich mal, um zu wissen, okay, da vor Ort passt alles. Aber man sollte eigentlich Leute vor Ort haben, auf die man sich verlassen kann, die gute Arbeit leisten und die dann auch mitteilen, wenn dann Schaden oder sonstiges entsteht. Ne? Genau, deswegen funktioniert das ziemlich gut.
Ja, also ich finde auch gerade eigentlich im Vergleich nochmal Arbitrage und Co-Hosting. Im Co-Hosting setze ich einfach nur etwas weiter hinten an. Also ich mache das ganze operative Geschäft, was ja remote funktioniert. Und alles, was im Arbitrage vorne schon kommt, ich sage jetzt mal Nutzungsänderungen, Einrichtungen und so weiter, das hat nichts mit dem Co-Hosting zu tun. Mhm. Und dementsprechend ist es ein Teilbereich von der ganzen Kurzzeitvermietung, was man im Co-Hosting macht. Und das hat eigentlich genauso im Arbitrage komplett remote steuerbar. Aber das war wirklich eine Frage, die ich in letzter Zeit öfter mal bekommen habe. Ja, kann man das dann trotzdem remote machen? Aber ja, eigentlich ist es ja irgendwo dann klar, dass es doch sehr ähnlich ist. Weil das, was du übernimmst, also du arbeitest vielleicht auch mit Arbitrage-Leuten zusammen oder sind das nicht Leute, die Arbitrage mal machen?
Sowohl als auch tatsächlich. Also wir haben Objekte, die von meinen Geschäftspartnern in ihrem Besitz sind, in ihrem Eigentum. Mhm. Und der Großteil davon ist aber tatsächlich im Arbitrage angemietet worden.
Ja, okay.
Genau. Okay, interessant.
Genau, damit derjenige dann weiter quasi skalieren kann und Zeit hat, hat er mir das operative Tagesgeschäft abgegeben, wo ich jetzt immer mehr und mehr Bereiche übernehme. Ich halte ihm quasi den Rücken frei, damit er weiter skalieren kann. Und der ist jetzt mittlerweile auch so, dass er sagt, okay, ich nehme nicht mehr eine Wohnung nur dazu, sondern ich möchte gleich 3, 4, 5 auf einmal, ne? Weil er einfach sagt, okay, mit dem System, der hat das dann auch natürlich verstanden jetzt über die Jahre, dass du immer wieder ein neues System brauchst. Ne? Also das macht ja keinen Sinn, dann in Bayern eine Wohnung dann zu akquirieren, ab einem gewissen Level. Ja, ab einem gewissen Level macht es keinen Sinn mehr, meiner Meinung nach, eine Wohnung dann zu akquirieren, wenn man nicht Potenzial sieht, da vielleicht noch in dem ganzen Haus die weiteren Wohnungen zu kriegen oder sowas. Ne? Und so ist es dann auch. Ja.
Ja. Nee, cool, weil da gibt's ganz viele Möglichkeiten mit Leuten aus unterschiedlichen, sag ich mal, Branchen, Segmenten zusammenzuarbeiten. Deshalb ist es echt ganz cool, was da das Co-Hosting bietet. Was ist denn bisher so eine größte Erfolgsgeschichte? Wahrscheinlich auch ein bisschen monetär gesehen. Was ist da so der Moment oder der Umsatz, wo du sagst, boah, geil, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mit Co-Hosting schaffen kann?
Ja, also so mit der größte Erfolg war, dass ich auf dieser Veranstaltung diese beiden Geschäftspartner, eigentlich drei, für mich gewinnen konnte. Und dann hatte ich so ein bisschen die Pole Position und konnte mich zwischen denen entscheiden. Ich bin daher mit zwei von diesen drei, gegangen. Das sind jetzt auch aktuell meine Geschäftspartner und ich bin auch super zufrieden. Der größte Erfolg finanziell, jetzt nicht bezogen auf meinen eigenen Umsatz, sondern vielleicht auf eine Wohnung, die wir jetzt gerade an den Start gebracht haben. Also das ist der allererste Monat in Büsum, in Nähe Büsum, nicht mal Büsum da direkt Strandnähe, sondern 3, 4, 5 Kilometer entfernt. Da kommen wir jetzt in diesem Monat und das ist der allererste Monat mit einer Dreizimmerwohnung, wahrscheinlich auf 4.500 Euro Umsatz. Und das sprengt bei mir bis jetzt so die Wohnung, die bis jetzt am krassesten performt hat und das auch noch im ersten Monat. Überrascht mich sehr, ich freue mich sehr, sehr darüber, ja, und das wird jetzt natürlich die Umsätze und entsprechend, also die Gesamtumsätze und mein Gewinn vor Steuer natürlich in die Höhe treiben, weil wir davon zwei Stück haben. Ja, genau, das würde ich sagen, sind so die beiden Happenings, wo ich dachte, geil.
Sehr geil. Mega. Und mittlerweile kannst du auch vom Co-Hosting komplett leben, oder? Also du machst nichts anderes.
Genau, ich bin mittlerweile voll selbstständig, ich kann vom Co-Hosting leben. Ich kann es euch ja mal sagen, In diesem Monat August sind wir jetzt gerade, wird mein Gewinn vor Steuer ungefähr bei 5.000 Euro landen, aufgrund der verschiedenen Beteiligungen, die ich da habe. Und ich denke, das ist jedem bewusst, dass man da davon leben kann. Aber ich bin noch lange, lange nicht am Ziel und werde auf jeden Fall weiter skalieren, weitere Geschäftspartner eventuell suchen oder mit den bestehenden das Geschäft weiter ausbauen. Also ich habe da noch definitiv einen Weg vor mir, auf den ich mich freue.
Sehr, sehr cool. Man muss es sich mal geben. Ich sage jetzt mal ganz frech, von Dezember 0 auf 5 im August, das ist schon eine mega Gehaltsentwicklung. Das gibt es in keinem normalen Job so, den man erreichen kann.
Das stimmt. Total.
Und wenn man überlegt, in 8 Monaten geschafft, leg mal nochmal 8 Monate drauf, dann bist du bei 10. Und das ist halt schon brutal. Und das ist Gewinn vor Steuern, dann kommt halt noch ein bisschen Steuern ab. Aber dann kann man ja auch anfangen zu überlegen, okay, macht man vielleicht doch mal noch eine GmbH, macht es Sinn oder lasse ich es im Gewerbe? Das sind ja dann die Optimierungssachen, die da kommen, aber am Anfang ist es schon mal total geil, vor allem in der Geschwindigkeit. Echt. Ich glaube, das Ergebnis, Philipp, cool durchgezogen. Ganz stolz auf dich sein. Wir sind es auch.
Danke, danke.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, natürlich auch, dass du das alles hier teilst. Hast du ein konkretes Ziel, auf das du hinarbeitest, businesstechnisch?
Erstmal, mein nächstes Ziel wären 10.000 tatsächlich. Also 10.000 Monatsumsatz für mich. Und ich meine Gewinn vor Steuer, nicht Umsatz. Weil Umsatz bin ich ja weitaus drüber. Klar, das wäre jetzt so mein nächstes Ziel. Und ich glaube, mit etwas Glück, dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ich schätze, im Laufe nächsten Jahres werde ich da sein.
Glaube ich auch, definitiv. Nee, also das ist echt Gewinn vor Steuern. Das ist eigentlich das auch, was die Leute interessiert. Jeder hat gleich Gewinn. Deshalb echt cool, dass du mit uns den Gewinn sogar teilst. Echt mega. Noch ganz kurz, weil wir sonst fast schon wieder durch sind. Würdest du sagen, das Co-Hosting ist für dich wirklich ein Modell, was auch zu dir passt, also persönlich betrachtet, oder und du sagst, hey, das ist jetzt einfach eine coole Money-Making-Opportunity.
Es passt auch zu mir selbst, weil ich reise selbst gerne. Ich habe oft in Airbnbs gepennt. Und bevor ich mit dem Business gestartet bin, quasi, war ich auch in einem Airbnb. Und da dachte ich mir schon, in Istanbul war das, dann dachte ich mir, oh Leute, echt nicht. Das könnt ihr doch nicht bringen. Also wirklich, geht man in die Küche, will die Tür aufmachen und die Tür fällt dir entgegen. So, ne? Also sonst. Oder Steckdosen sind einfach offen. Die waren einfach offen und nicht verkleidet, so dass man da was reinstecken kann, sondern einfach offen. Und dann dachte ich mir, oh Leute, kann es ja nicht sein irgendwie, ne? Und das war in Istanbul, mitten in der City, also voll im Zentrum. Da dachte ich mir, okay, krass. Weiß ich nicht. Und dann bin ich halt über ihn darauf gestoßen, über meinen Freund, wie ich vorhin erzählt hatte. Und Immobilien begeistern mich sowieso. Immobilien finde ich super geil. Würde ich gerne demnächst dann auch dann da rein investieren, sobald das Kapital dann entsprechend da ist. Er hat mich halt darauf gebracht und dann habe ich mich auch total da drin gesehen. Und jetzt mag ich das auch total gerne, das zu machen. Und wenn ich das anderen Leuten erzähle, was machst du denn eigentlich gerade? Ja, ich bin selbstständig. Okay, und was machst du? Ja, ich verwalte Ferienwohnungen. Okay, geil. Hey, wie machst du denn das und so? Ne? Also die Leute interessiert das total, weil das ist so doch schon noch ein relativ neuer Geschäftszweig, finde ich, hier in Deutschland. In Amerika natürlich schon viel, viel ausgebauter als hier. Aber ist halt trotzdem alles noch relativ neu und deswegen ist, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial noch nach oben.
Ja, ja. Und man sieht, dass dir das richtig viel Spaß macht, wenn du drüber redest. Ja. Es macht richtig Spaß, zu hören. Was sagt denn eigentlich dein Kumpel dazu, dass du jetzt hier voll erfolgreich mit dem Business durchgestartet bist?
Er freut sich für mich. Er hat mir nicht gesagt, dass er sich in den Arsch beißt, aber ich glaube, vielleicht tut er das ein bisschen.
Das glaube ich auch.
Genau, aber es ist okay. Ne? Ich glaube, jeder, ich habe seine Entscheidung akzeptiert. Er ist mein Freund, wir sind immer noch Freunde. Es hat nichts an uns verändert, an dieser Beziehung oder sowas. Und jeder muss einfach seinen Weg gehen. Ne? Und das ist jetzt einfach meiner geworden. Und ich bin ihm dankbar im Endeffekt dafür, dass er mich auf diesen Weg geführt hat. Hätte er mir diesen Impuls damals nicht gegeben, dann wäre ich jetzt vielleicht gar nicht da, wo ich bin. Ne? Also es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte.
Ist so. Nee, richtig cool. Ja, danke dir für den Einblick erstmal. Wir haben ja auch ansonsten jetzt über die letzte Zeit zusammengearbeitet. Wir waren ja auch viel im Austausch. Was würdest du sagen, war der Punkt bei uns im Programm, wo dich am meisten weitergebracht hat in deinem leben, beziehungsweise im Co-Hosting.
Ja, der Teil im vom Kurs meinst du jetzt?
Ja, oder insgesamt von unserem Programm. Ich meine, wir haben ja auch live quasi an der Support. Also egal was, wo du sagst, hey, das war einfach was, was wir mir persönlich gebracht hat. Also es muss nicht im Programm selber sein, was ja schon ein bisschen über jetzt hier schon gesagt, mal Analysen oder mal die Systeme uns. Aber was war das, wo du sagst, hey, das hat mir persönlich am meisten was gebracht oder das wollte ich haben?
Also insgesamt sind es natürlich ganz, ganz viele Teilaufgaben, die ihr in euren Kurs vermittelt, die auch jede für sich wichtig ist. Bei mir, ich bin so, ich mag es gerne zu kalkulieren. Ne? Also diese Preiskalkulation zum Beispiel, um zu sehen, okay, rentiert sich ein Objekt oder nicht. Das ist das Tool, womit ich ganz oft gearbeitet habe. Weil das war natürlich für mich in der Akquisephase entscheidend. Okay, dann checke ich die Zahlen, checke den Standort allgemein und dann rechne ich mir das mal durch mit dieser Kalkulation, mit dieser Kalkulationsvorlage, die ihr da erstellt habt und gucke, kann das überhaupt was werden? Und anhand dieser Kalkulationstools habe ich jetzt beispielsweise auch ein paar Deals abgesagt. Ne? Also ich habe vor kurzem eine Anfrage bekommen für 3 Wohnungen an einem Standort. Das war in Solingen. Solingen, das ist dann bei Düsseldorf und ich habe es jetzt gerade nicht.
Habe es gerade auch nicht im Kopf.
Bei Wuppertal in der Nähe.
Ich weiß, wo Solingen liegt.
Anscheinend.
Genau. Und da habe ich denen das mal vorgerechnet. Die haben vorher halt die Reinigung und sowas alleine gemacht. Also hatten nicht wirklich ein großes System, was sie da drehen mussten und hatten deswegen wenig Kapitaleinsatz. Und ich sage, Leute, ich wohne in Hamburg. Also ich kann euch das gerne übernehmen. Aber dann kommen die Kosten dazu für Reinigungsdienstleister, für Wäsche, für dies, für das. Ich meine, meine Provision etc. Und dann habe ich denen das mal vorgerechnet und habe gesagt, Leute, es rentiert sich für euch nicht. Also bei euch bleibt nicht so viel hängen. Da war ich auch so fair und habe gesagt, guck mal, das ist das, was ich denke, was wir erzielen können. Und das ist das, was für euch überbleibt. Das ist Summe X. Ist euch das genug? Ne? Das ist die Frage. Die wollten auch weiter skalieren. Also hätte es in dem Kontext auch gepasst. Aber die haben dann gesagt, du Philipp, danke, dass du so transparent und ehrlich bist, aber das lohnt sich für uns nicht. Und dann habe ich denen auch leider abgesagt. Ne? Aber das ist halt so das, was mich sehr, sehr weitergebracht hat, diese Kalkulation, dass ich das weiß. Und auch Steuern. Boah, Steuern war auch am Anfang jetzt gerade vor kurzem auch bei mir, weil ich in der Struktur in meinem eigenen Unternehmen umgestiegen bin, von Kleinunternehmer auf Umsatzbesteuerung. Und jetzt musste ich alles nachträglich fürs ganze Jahr nochmal nachberechnen und neue Rechnungen aufstellen und dies und das. Und da hat mir euer Kurs jetzt auch geholfen, dass ich da mich ranhangeln konnte, wo was wie hingehört. Und ja, das sind so die Sachen, wo ich denke, das hat jetzt einen ganz großen Impact mir gebracht. Und die Akquise. Also da diese Tipps, die ihr in Akquise gibt, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo die meisten scheitern, wenn sie nicht in den Genuss kommen, eine Wohnung zu kriegen. Dann gibt man irgendwann auf. Also die meisten Menschen sind so, ne, dass die dann einfach sagen, okay, ich habe es nicht geschafft, ich habe es versucht, okay, passt, ist in Ordnung, ich mache was anderes. Aber das ist die Schwelle zum erfolgreich sein oder zum Weitergehen dann auch.
Ja, voll.
Absolut. Genau.
Also bei jedem ist ja immer was anderes. Kalkulation hat, glaube ich, bisher noch niemand genannt. Ist auf jeden Fall gut. Ja,
ich glaube auch nicht.
Aber Kalkulation finde ich auch enorm wichtig, weil, hey, du kannst es klar milchmädchenmäßig auf einen Zettel schreiben, so, dann vergiss irgendwelche Positionen oder irgendwelche Abhängigkeiten, dann ist es natürlich nicht mehr aussagekräftig oder auch so mit den Reinigungskosten. Es macht schon einen Unterschied, ob, sag ich mal, 5-mal ein Wechsel im Monat stattfindet oder 10-mal, weil die Reinigungskosten sind variabel und so weiter. Genau, deshalb. Wir haben ja auch eine neue Excel-Tool oben, falls du gesehen hast. Controlling, das ist diese große, die kannst du auch für Kalkulationen gut hernehmen, aber auch fürs Controlling. Also, da kannst du nämlich immer pro Monat die Auslastung nochmal genauer definieren oder die Wechsel und so. Also, das ist echt ganz cool, kannst mal reinschauen, wenn du es noch nicht gesehen hast.
Tatsächlich noch nicht wahrgenommen, aber ich schau gerne mal rein.
Ja, also ich würde vielleicht noch gerade zum Abschluss, Philipp, hast du so, keine Ahnung, 1, 2, 3 Tipps für Leute, die ins Co-Hosting reinstarten wollen, was wirklich gerade für die Strategie Co-Hosting wichtig ist?
Ja, ich versuche einfach mal was spontan rauszuhauen. Ja, auf jeden Fall macht euch darüber Gedanken, wenn ihr ein Angebot erstellen wollt. So ein Leistungskatalog macht meiner Meinung nach immer Sinn, weil jeder Eigentümer oder Betreiber hat andere Aufgabenbereiche, die er gerne abgeben möchte. Also, dass ihr da einfach flexibel seid und nicht so, okay, entweder nimmst du das Paket oder nicht, weil ich glaube, dann gehen euch ganz viele Deals flöten. Das andere ist zum Beispiel Akquisekanäle, habe ich ganz viel bei Social Media tatsächlich gemacht. Also Facebook-Gruppen und sowas war total der Bringer. Da habe ich ganz, ganz viel gefunden und auch meine ersten Gespräche und das alles geführt, was dann leider nichts gebracht hat, aber da kann man auch, genau, also wir sind da leider nicht, es ist kein Deal draus geworden, aber ich habe zumindest da die Kundschaft gefunden, ne, und die schreiben tatsächlich dann auch selbst Anfragen rein von wegen, hey, ich suche jemanden, der meine Ferienwohnungen betreibt, weil ich möchte es abgeben und dies und das. Ne? Genau, das wäre noch ein Tipp. Und der wichtigste Tipp ist, glaube ich, starten. Also nicht lang sabbeln, nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach go. Ne? Mach einfach, jedem passieren Fehler. Aus Fehlern lernen wir, aus Fehlern wachsen wir. Mach umso mehr Fehler du machst, desto besser im Grunde genommen. Aber ja, einfach tun. Und ich glaube, viele blockieren sich selbst in ihrem Mindset von wegen, ich kann es nicht oder ich bin ja noch nicht perfekt oder ich weiß nicht, wie ich auf diese Frage antworten würde. Nein, weißt du vielleicht nicht, aber das siehst du dann, wenn es soweit ist. Das sind auch andere Menschen auf der Seite, die ein Geschäft betreiben wollen und die suchen dich. Ne? Also du löst deren Problem. Also geh einfach mit einer Brust raus und zeig, was du kannst.
Genau so. Ich glaube, richtig, richtig gut war die stärkste Message, weil da dann alles an dem Start einfach zu sagen, hey, ich zieh durch, ich mach das jetzt. Und es gibt ja auch die Option letzten Endes, sich immer auch Experten oder Unterstützung an die Seite zu holen. Man muss es ja auch nicht alleine durchziehen. Man ist ja dadurch auch oft schneller. Genau, aber letzten Endes auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, was du gesagt hast, Philipp. Ich muss ja selber starten. Niemand sagt mir, hey, du musst jetzt starten. Ich muss es selber durchziehen. Und ja, das ist die stärkste Message, die man echt den Leuten, glaube ich, mitgeben kann. Deshalb vielen Dank dafür, Philipp. Ich glaube, das sollte hoffentlich die Leute auch gerüttelt haben heute.
Mega. Und gerade beim Co-Hosting, um das noch zu ergänzen, was du auch erwähnt hast, Philipp, gerade beim Co-Hosting habe ich ja gar nicht so das hohe Risiko, so viel zu verlieren. Ich kann Zeit verlieren, aber Zeit, sage ich mal, ist gut investiert. Wenn du was lernst und du lernst bei jeder Erfahrung, bei jeder Absage, bei jedem Deal, der nicht zustande kommt oder natürlich dann umso mehr bei einem Deal, der zustande kommt, was. Also es kann dich nur weiterbringen und finanziell gesehen kannst du beim Co-Hosting nicht so viel verlieren. Eigentlich erstmal gar nichts, solange du Akquise betreibst. Und das ist ja das Schöne, gerade wenn man sagt, ich habe nicht das Kapital oder ich möchte einfach lieber mit der Strategie erstmal so ein bisschen Risiko, also ein bisschen mit weniger Risiko reinstarten, dann ist es halt einfach perfekt, wie du auch vorgemacht hast. Also ich würde sagen, du bist so das wirklich so ein gutes Vorbild für Co-Hosts und dementsprechend hat es mich gefreut, dass wir jetzt heute hier mit dir gesprochen haben und dass du so transparent alles geteilt hast. Also danke an der Stelle. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, dann schließen wir diese Folge. Philipp, vielen Dank, dass du da warst und war eine sehr coole Runde. Und an alle Zuhörer da draußen oder Zuschauer, liked unbedingt diese Folge, kommentiert, wenn sie euch gefallen hat, gebt uns gerne Feedback über alle möglichen Kanäle und genau, dann hört gerne wieder rein bei der nächsten Folge.
Dankeschön.
Tschüss.
Danke auch. Ciao.
Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.